Unser heutiger Gast ist eine Koryphäe, wenn es um Employer Branding, Recruiting, HR, Startups und New Work geht. Seit 2009 inspiriert er mit seinem mehrfach ausgezeichneten Blog und Podcast die HR-Welt. Über seine Plattform Saatkorn teilt er seine Gedanken für eine bessere Arbeitswelt, die vielen als wertvolle Ressource dient. Als Autor und Co-Herausgeber hat er das Standardwerk Perspektivwechsel im Employer Branding mitgestaltet und ist außerdem Co-Autor des Bestsellers Praxishandbuch Social Media Recruiting. Seine Expertise hat nicht nur die Fachwelt überzeugt, so wurde er sowohl 2020 als auch 2018 vom Personalmagazin zu den Top HR-Influencern in der Dachregion gezählt und mehrfach für die 40 führenden Köpfe im Personalwesen nominiert. Seine Arbeit wurde unter anderem mit dem HR Excellence Award gewürdigt. Als Geschäftsführer leitet er Territory Embrace, eine der führenden Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting Agenturen in der Dachregion. Unter seinem Dach gedeihen Plattformen wie Ausbildung.de, Trainee.de und meinpraktikum.de. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit engagiert er sich ehrenamtlich als Beirat für den Bundesverband für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting und ist Gründungsmitglied des New Work Ideenlabors der New Work SE. In seiner Freizeit ist unser Gast ein begeisterter Outdoor-Enthusiast. Egal ob beim Laufen, Radfahren oder Surfen, er tankt am liebsten draußen neue Energie. Abgerundet wird sein Profil durch seine Leidenschaft für Rockmusik, die seine Familie, wie er schmunzelnd anmerkt, manchmal notgedrungen toleriert. Seit über 6 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise geboren. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Gero Hesse.
Hallo Gero.
Hi. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Ich habe es gerade im Vorgespräch gesagt, du hättest hier auf dieser Couch bzw. auf dem Stuhl schon viel früher sitzen müssen. Und da hast du dann gesagt, naja, wir hatten ja schon solche Kaliber da, aber ich finde, du bist ein absolutes Kaliber in diesem Thema und wir hätten dich viel früher haben dürfen. Ich hatte dich auf meiner gedanklichen Liste und dann hat ein gemeinsamer Bekannter von euch beiden für die Vermittlung nochmal gesorgt.
Ich durfte bei dir im Podcast
genau so rum
war's. Genau,
das und, stimmt. Ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen mal in deinen Weg reingebohrt. Wir kennen es ja schon durch die gemeinsame Juryarbeit für den New Work Award der New Work SE, aber haben nie so richtig geredet, weil es ja auch die letzten Jahre immer virtuell war. Und daher wahnsinnig froh, endlich hier mit dir zu sitzen. Und Christoph, wie war noch unsere erste Frage?
Ich bin völlig raus von einer anderen Folge und weil wir so rein sind, aber ich
krieg's. Die erste
zusammen.
Frage war
ich krieg sie. Gero,
das ist nur die einzige.
Jetzt kann ich dir, jetzt darf ich dich endlich was zurückfragen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, also long story, halbwegs short, hoffe ich zumindest. Ich bin erstmal groß geworden in einem Elternhaus, was sehr sicherheitsorientiert geprägt war, weil meine beiden Eltern Lehrer sind, waren, ehrlich gesagt ja jetzt schon. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt in der Form, dass alles, was zu sicher ist, mir auf Dauer dann vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Und was mich aber auch dahin gebracht hat, zu überlegen, wohin kann ein möglicher Weg eigentlich führen? Und mein ursprünglicher Wunsch wäre eigentlich gewesen, Regisseur zu werden, bin ich nicht geworden. Weil die Eltern damals doch sehr stark gesagt haben, Junge, mach doch erstmal irgendwas mit Sicherheit, mach erstmal irgendwie was, wo du weißt, was draus wird. Und ich habe dann so halb aus einer Protesthaltung, das ist wirklich wahr, eine Ausbildung gemacht. Das haben die beiden sich nämlich nicht vorgestellt. Die wollten eher, dass ich natürlich studiere. Und ich bin dann Versicherungskaufmann geworden. Das konnten die sich auch überhaupt nicht vorstellen. Und mein ganzer Freundeskreis auch nicht. Die haben alle gesagt, was ist hier denn los? Und in der Zeit habe ich das gemacht, auch ganz gut gemacht, aber es hat mich nie wirklich interessiert. Bin dann irgendwann studieren gegangen und habe BWL gemacht, hat mich auch nicht wirklich richtig interessiert, habe ich ganz gut abgeschlossen Und saß dann so am Ende des Studiums mit der Frage, was soll aus mir nur werden? Und habe dann das gemacht, was, glaube ich, auch viele machen. Bin erstmal in eine Unternehmensberatung gegangen. Mhm. War damals bei Anderson Consulting, ist heute Accenture. Eigentlich auch mit der Idee, jo, da kannst du wahrscheinlich hinterher noch viel mitmachen. Und parallel hatte ich meine damalige Freundin, heutige Frau, seit vielen Jahren kennengelernt. Die wusste sehr genau, was sie wirklich, wirklich machen wollte.
Was du oder was sie?
Was sie wirklich machen wollte. Mhm. Und die sagte, ich will Hebamme werden. Und wenn sie mir das erzählt hat, dann haben die Augen geleuchtet und sie war begeistert. Und es war Begeisterung, die von innen herauskommt. Das spürt man ja sofort, ob das da ist oder nicht. Und ich habe gedacht, wow, ja, das passt zu dir. Ist sie auch geworden, macht sie auch heute noch, ist sehr gut da drin. Und das hat in mir aber wirklich den Wunsch geweckt, auch was zu finden, was ich wirklich, wirklich machen will. Und das ist dann in der Beratung passiert, das war 99. Ich hatte dann ein Projekt, was bei Beratern verpönt ist, nämlich ein internes Projekt. Man will ja immer auf dem Kunden arbeiten eigentlich. Und das war die erste deutschsprachige Karriere-Webseite für Anderson Consulting. 99. Die hatten keine Karriere-Webseite, wie auch viele andere Unternehmen zu dem Zeitpunkt das nicht hatten. Und ich habe das dann so gemacht, habe mich da freiwillig für gemeldet, weil ich dachte, also diese Schnittstelle von Kommunikation, Medien, von Personalthemen, von IT, wie geil ist das denn? Und habe auch gedacht, also wenn das mit dem Internet auf Dauer bleibt und sich weiterentwickelt, da wird sich ganz, ganz viel an der Stelle ändern. Und das war so ein beruflicher Erweckungseffekt für mich, der bis heute angehalten hat. Das ist jetzt 23, 24 Jahre her. Wahnsinn eigentlich. Und seitdem kann ich auch mit leuchtenden Augen über das reden, was ich so mache und was ich auch wirklich, wirklich machen will, um mal Fridtjof Bergmann direkt am Anfang mal wegzuzitieren.
Haben wir die Nummer gleich.
Sehr genau. Cool, sehr cool. Ja, nice. Du bist ja dann relativ schnell nach der Accenture-Zeit zu Bertelsmann gekommen, ne?
Das war so, weil als ich das Projekt bei Accenture gemacht hatte, sind zwei Dinge passiert. Also erstens dieser berufliche Erweckungseffekt, wo ich dachte, boah geil, das will ich machen. Und das zweite war, der Manager war krank geworden, der verantwortlich für das Projekt war, und zwar länger krank. Und ich habe dann als Consultant in diesem festen Hierarchiegefüge, du bist erst Analyst, dann wirst du Consultant, dann wirst du Manager, genau auch festgelegt, in welcher zeitlichen Abfolge, habe ich diesen Job gemacht und habe danach gesagt, ich will die Promo zum Manager. Habe ich ja gemacht, den Job. Mhm. Kann ich. Mhm. Weil das Projekt ist gut gelaufen. Und die haben mir damals gesagt, das geht nicht, machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich hier nicht weiter. Und habe mich dann bei Bertelsmann beworben, weil ich deren Karriere-Website so schlecht fand. Und Bertelsmann war damals das viertgrößte Media-Unternehmen weltweit. Damals
die waren ein Big Game zu dem Zeitpunt.
Noch. Ich glaube, sie sind wieder ein richtig Big Game.
Damals war es halt so.
Damals war es Core Media. Ja. Ne? Und Thomas Middelhoff an der Spitze, kann man heute auch unterschiedlich drüber reden, aber das war schon richtig was, wo ich dachte, boah, das ist ein Unternehmen, da hätte ich wirklich Lust, das zu machen. Und habe dann den Konzernpersonalchef, damals gab es noch keinen Personalvorstand bei Bertelsmann, den es inzwischen natürlich lange gibt, Gott sei Dank, angeschrieben und habe gesagt, habe mir die Seite angeschaut, also da fallen mir folgende Dinge ein. Der hat mich dann eingeladen, ich konnte das da vorstellen und habe so meinen ersten Job bekommen bei Bertelsmann. Und das habe ich dann 10 Jahre lang gemacht, zunächst mit riesengroßer Begeisterung, also Employer Branding. Wir haben die Create Your Own Career Kampagne entwickelt, die heute immer noch läuft, die ich auch immer noch geil finde vom Slogan her, weil sie so schön unternehmerisch ist.
Ein gutes Versprechen, ja.
Create Your Own Career, und die für mich persönlich auch eine große Bedeutung hat. Und ich hatte nach 10 Jahren so das Gefühl, ja, das Thema ist nach wie vor super, das bringt nach wie vor meine Augen zum Leuchten, aber immer nur für Bertelsmann. Jetzt mache ich einen dritten Relaunch, mache jedes Jahr das Karriere-Event. Nee, ich brauche irgendwie was anderes. Habe ich selber gar nicht gemerkt, hat mir meine Frau damals gesagt. Und die sagte, du wirkst unzufrieden, denk mal über deinen Job nach. Ich habe das selber gar nicht geschnallt. Und das ist ja in Konzernen auch typisch, du startest mit so einem Thema. Wenn du es gut machst, kriegst du ganz schnell mehr Verantwortung. Zumindest bei Bertelsmann typisch. Und ich hatte hinterher lauter so Themen wie Payroll, Shared Services, betriebliche Altersversorgung, das Sport- und Gesundheitsprogramm.
Du warst Senior Vice President oder was war dein Level zum Schluss? Genau. Weil du hast das so erzählt, als wenn du so 10 Jahre lang die Webseite gemacht hast.
Nee, das hat sich halt total entwickelt. Aber der Punkt war, das, was mich wirklich interessiert hat, das hat halt prozentual total abgenommen. Mhm. Das habe ich selber gar nicht gemerkt. Bertelsmann macht das schon schlau. Du kriegst mehr Verantwortung. Und das ist ja erstmal immer spannend. Aber wenn du dann 75% des Tages mit Dingen zubringst, die dich eigentlich gar nicht interessieren, und die gar nicht auch auf dieser Schnittstelle liegen, die mich ja so fasziniert, ne? Kommunikation, Marketing, Personalthemen, digitale Themen. Ja, dann merkst du vielleicht selber gar nicht, dass du inzwischen einen ganz anderen Job machst und nicht mehr den du eigentlich wirklich machen willst. Also brauchte ich mal eine Frau, dass sie mir das sagt. Und ich hatte dann relativ klares Bild, was ich machen wollte. Und bin dann zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich kündige. Und der ist aus allen Wolken gefallen, weil wir ein super Arbeitsverhältnis hatten. Er sagt, aber wieso? Läuft doch alles, auch karrieretechnisch. Ich sage, ja, aber das Problem ist, ich bin gelangweilt und unzufrieden. Und ich würde gerne eine Agentur aufbauen rund um Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Und parallel würde ich gerne Plattformgeschäfte entwickeln. Können wir gleich noch drüber sprechen. Es sind ja sehr unterschiedliche Geschäftsansätze, auch ganz unterschiedliche Monetarisierungen dahinter. Und der sagte dann in dem Gespräch noch, du, überleg doch mal, ob du das nicht hier machen willst. Da finden wir für dich hier irgendeinen Ort und du kriegst 2 Jahre Zeit und leg mal los. Das war natürlich ein geiles Angebot. War für ihn übrigens auch nicht schlecht, weil er gleichzeitig auch sagte, vielleicht fragst du mal den einen oder anderen Mitarbeiter von dir, ob er mitgehen will. Und dann bin ich dein erster großer Kunde mit Bertelsmann, mache mal einen Exklusivvertrag für 2 Jahre. Bedeutete für ihn, dieselbe Mannschaft arbeitet weiter an dem Thema. Bedeutete für ihn, wir sind mit 17 Leuten rausgegangen, 17 FTE weniger auf der Payroll, zentral. Und bedeutete für mich, ich habe die Chance, das aufzubauen. Das war eine riesengroße Chance. Und da merkt man auch, dass dieses Create Your Own Career kein leeres Gerede ist. Es passt halt gut. Wenn du eine Idee hast, dann ist die Chance hoch. Und wenn du beharrlich da dran bist, dass du auch die Chance bekommst, das umzusetzen. Fand ich super. Und das war insofern lustig, das ist ja alles schon ein paar Jahre her. Und wir kamen ja aus dem Bertelsmann Corporate Center, wo damals alle mit Schlips und Kragen, dunklen Anzügen rumrannten. Und für mich war sehr bedeutsam, dass ich folgan mit Jeans, Sneakern und T-Shirt zur Arbeit gehen konnte. Wir konnten uns als coole Agenturmenschen fühlen. Klammer auf, wir hatten natürlich von Agentur alle gar keine Ahnung, weil wir kamen ja alle aus einer Stabsabteilung eines.
Aber so ein Etat zum Start ist schon mal eine gute Ausgangslage.
Also das ist eine gute Ausgangslage, aber es wird dir dann relativ schnell klar, dieser eine Etat, der ernährt die 17 Leute auf Dauer nicht. Und ja, wir brauchten andere Kunden. Das hat dann auch geklappt. Und wir haben dann relativ frühzeitig auch angefangen, Plattformen aufzubauen. Und das eine war eine Plattform für Studenten, das andere eine für Schüler. Und ja, die sind auch beide ganz gut gelaufen am Anfang. Und dann kam irgendwann ein Unternehmen aus Bochum auf uns zu und sagte, ihr habt doch diese Plattform, wir wollen unsere verkaufen, habt ihr nicht Lust, die zu kaufen? Das war das Unternehmen, was heute Ausbildung.de ist. Dann haben wir gesagt, würden wir gerne machen, weil wir haben gar kein Mandat bei Bertelsmann. Wir hingen innerhalb der Bertelsmann-Unit Avato mit dem, was wir gemacht haben. Also, und Avato, wenn man das kennt, ist ein Riesenmoloch. Ne? Er hatte damals 60.000 Mitarbeiter und hat eigentlich alles Mögliche gemacht im Dienstleistungsbereich, aber garantiert nicht Personalmarketing und Recruiting. Das war für den Start ganz gut, solange wir nicht miese gemacht haben, ein bisschen Geld verdient haben, hat da keiner so genau hingeguckt damals. Das wäre heute sicherlich anders. Als dann diese Gründer aus Bochum auf mich zukamen, die kannten mich über meinen Blog Saatkorn damals, ist ja heute auch ein Podcast noch dran gekommen, da habe ich so gedacht, das müsste man jetzt eigentlich machen können. Aber es gab im Konzern keinen Fürsprecher dafür. Mhm. Und zeitgleich passierte es, dass wir von Avato umgehängt werden sollten zu Gruna und Ja. Weil bei Gruna und Ja mit Territory alle agenturtypischen Geschäfte zusammengelegt werden sollte unter der Brand. Die ist ja dann auch passiert später. Das heißt, wir waren genau an so einem Wendepunkt. Weg aus der einen Division, hin in die andere. Und ich habe dann was gemacht, was ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Ich bin mit einem Kollegen an allen Hierarchieebenen vorbeigegangen zum Avato-Chef, habe gesagt, wir würden das gerne machen, dieses Unternehmen kaufen. Und das ist eine super gute Idee. Und er wusste ja, dass er die Suppe gar nicht auslöffeln muss. Er hat gesagt, von mir aus, scheint Sinn zu machen. Dann sucht euch mal einen Fürsprecher bei Gruna Gruner war auf der Suche nach Digitalgeschäft zu dem Zeitpunkt. Die brauchten eine Digitalstory. Das war also so ein ganz kleines Window of Opportunity und wir sind da irgendwie reingerutscht.
War das noch Stan Sugarman damals, der das Digital
gemacht hat? Nee. Hm. Das war Stan. Der war da damals schon weg. Mhm. Und das hat dann in so einer Harakiri-Aktion geklappt und wir haben dann diesen Kauf gemacht. Und ja, das war 2015 der Grundstein. Die Geschichte geht dann sehr verflochten weiter, weil der Kauf am Anfang ganz schön knirschen und knatschen bedeutet hat. Also so weit, dass auch eine Zeit lang mein Job eigentlich in Gefahr war. Die Gründer haben das Unternehmen verlassen, aus verschiedenen Gründen sehr schnell. Und es war die große Frage, war das den Kaufpreis eigentlich wert? Zu dem damaligen Zeitpunkt war das wirklich ordentlich Geld, was da auf den Tisch gelegt wurde. Und ich war aber davon überzeugt, dass das klappt, weil das Geschäftsmodell halt durchaus skaliert und halt wiederkehrende Erlösströme aufweist. Und es war relativ klar, dass man vielleicht am Anfang einen Knick hat, aber danach mit etwas Glück, dass sie in die richtige Richtung ging. So ist es dann auch gekommen.
Warum wärst du damals, du sagtest, du hättest das nicht nochmal so gemacht? Woran lag das?
Weil das in einem Konzern grundsätzlich schwierig ist, mehrere Hierarchiestufen zu überspringen, nicht mit deinem direkten Vorgesetzten darüber zu sprechen, sondern einfach direkt an allen vorbeizumarschieren. Aber ich habe halt damals gedacht, das ist eine Chance, die nur jetzt sein kann. Und wenn wir anfangen, die üblichen Konzernen Hierarchien zu berücksichtigen, dann fliegt uns das zeitlich aus dem Ruder.
Das heißt, für alle, die jetzt zuhören und sagen, wie macht man es richtig? Ihr schreibt eine E-Mail, alle dazwischen und dann lauft ihr los, oder?
Naja, ich glaube, man muss immer die Situation für sich selber einschätzen und das Risiko auch einschätzen. Mhm. Ich war damals bereit zu sagen, wenn sie mich rausschmeißen dafür, dann tun sie es. Aber ich will das unbedingt. Mhm. Und das war im Rückblick eine sehr, sehr gute Entscheidung.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung. Und wir haben etwas zu berichten, denn wir machen seit einigen Wochen ja die AI Enablement Days. Wir haben jetzt ein Format für Unternehmen, wenn ihr sagt, wir wollen richtig Gas geben. Und das haben wir gerade mit einem großen Kunden von uns gemacht. 120 Leute, ein ganzer Tag. Wie können wir im Unternehmen überhaupt Use Cases generieren für den Umgang mit generativer KI? Was müssen wir wissen zum Datenschutz und so weiter? Das ist ein Tag, der macht nicht nur richtig Bock, der bringt euch auch extrem nach vorne. Wir starten mit einem Impuls, geben euch einen Überblick, der motiviert über die jüngsten Entwicklungen im KI-Bereich und dann starten wir in Work Sessions. Ihr lernt Prompten, Kontext zu verstehen. Wir helfen eurer IT auch entsprechend, die Sachen aufzusetzen, um überhaupt damit loslegen zu können, entsprechend dem Datenschutz, den man in Deutschland braucht. Das ist der AI Enablement Day bei Blackboard. Und ihr könnt euch einfach bei uns auf der Seite melden, blackboard.com. Ihr wisst ja, ich mag keine Websites, deswegen gibt es da nur noch den Bot, den ihr fragen könnt. Nein, ihr könnt natürlich auch weiterklicken. Aber auf blackboard.com könnt ihr einfach über WhatsApp uns eine Frage stellen oder ihr sucht einfach mal auf der Seite, dann findet ihr das auch. Meldet euch bei uns für den AI Enablement Day bei euch im Unternehmen. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
Ja, es gibt ja so diesen Spruch, wenn man so weit ist, dass man bereit ist, etwas zu tun, egal wie krass es ist, sobald diese Energie zusammen ist, dann musst du es eigentlich gar nicht mehr. Also du musst da nicht kündigen, du musst da nicht gehen, weil dann plötzlich geben sich diese Dinge. So, das ist ja genau das, was du gerade sagst. Du würdest es nicht wieder so machen. Aber ich kann richtig die Situation nachvollziehen. Okay, what do we do now? Es ist ja, so viel Zeit hast du ja nicht.
Ich habe das gerade vielleicht auch zu unreflektiert gesagt. Mhm. Es hängt ja immer von der Situation ab, was man bereit ist zu tun. Mhm. Und wenn man eine klare Vision hat, was man aufbauen will, die hatte ich damals.
Ja.
Ich glaube, die habe ich heute auch für das, wie es jetzt weitergehen soll. Da war halt klar, das mache ich entweder hier oder woanders.
Ja.
Und am liebsten hier. Aber dann muss es jetzt auch geschehen.
Ja.
Wir können nicht da irgendwie warten, 2-3 Jahre. Und
mit eurer Firma, die Embrace hieß und heißt, seid ihr dann zu Territory?
Genau, dann sind wir ein Teil von Territory geworden.
Aber nicht, ihr musstet nicht umziehen, ihr habt euer Büro behalten, wo es war.
Genau. Wir waren weiter in Gütersloh und eben in Bochum. Mhm. Die Firma hatten wir dann in Bochum gekauft und bestanden dann zu dem Zeitpunkt aus der Agentur, wo wir Employer Branding machen für viele große Unternehmen, großer Mittelstand, Konzerne, aber eben auch Recruiting, Active Sourcing, solche Themen.
Also richtig auch im Doing. Das heißt, ihr seid also eigentlich eine Mischung aus einer Agentur und einem
Dienstleister.
Headhunter. Also nicht Headhunter, weil...
Active Sourcing
ist sowas wie Headhunting nicht auf, Vorstandslevel
ist,
und
Direktor. Das ist vielleicht ein etwas anderer Weg. Ne? Mhm. Also du machst nicht die Personalberatung in dem Fall wie ein Headhunter, der sagt, so jetzt hier geht es um die eine Stelle und ich will hinter 30% vom Jahresgehalt, sondern
100 Trainees und du sprichst sie angezielt oder
was weiß ich. Es gibt manchmal auch den Fall, wo gesagt wird, wir brauchen diese eine Position, muss besetzt werden. Mhm. Du suchst halt dann auf verschiedenen Social-Kanälen und machst die Ansprache halt deutlich günstiger. Es kostet halt viel weniger Geld.
Ja, klar.
Machen auch viele Unternehmen. Inzwischen ja selber.
Weiß also, ich, ja.
So, das gehört mit dazu. Aber das Geschäftsmodell in diesem Agenturbereich ist halt sehr projektgetrieben und skaliert halt kaum. Es ist trotzdem spannend, weil du gerade, wenn du eine Employer-Brand entwickelst, natürlich sehr nah an den Werten, an der Kultur, an dem, was in einem Unternehmen da ist, dran bist. Und das ist in der Regel auf Personalvorstandsebene oder eine Ebene drunter. Das ist also ganz spannend, um Zugang in Unternehmen zu bekommen und auch strategisch mitzudiskutieren oder mitdiskutieren zu können. Wohingegen das Plattformgeschäft, jetzt bei unseren Plattformen, wir haben derzeit 4, von denen die letzte gerade erst letzten Monat dazugekommen ist.
Was ist das für eine, die neue?
Das ist Studyflix. Aber ich wollte es am Beispiel von Ausbildung.de erklären. Obwohl geht mit Studyflix auch. Also bei dem Plattformgeschäft hast du ja eher ein skalierendes Geschäftsmodell, wo du ein Produkt hast, wo du sagst, bei Studyflix sind es beispielsweise Werbeeinblendungen in Lernvideos. Studyflix macht Lernvideos für Schüler und für Studenten. Ganz einfaches Beispiel, wie funktioniert die binomische Formel? Das geben die meisten in Google ein. Studyflix hat dann ein super Google-Ranking. Und dann kann sich ein Schüler ein Video anschauen, halt, wie funktioniert die binomische Formel, wo wird sie angewandt und da drin findet dann Arbeitgeberwerbung statt.
Also eigener Player nicht auf YouTube, sondern auf einer eigenen
Plattform halt in dem Fall. Und das ist natürlich nichts, wo du mit dem Vorstand normalerweise drüber sprichst, sondern das ist dann halt 1, 2, 3 Ebenen tiefer. Aber durch die Vielzahl der Kunden und oft hast du dann auch wiederkehrendes Geschäft, hast du dann halt eine Skalierung drin. Das heißt, die Kombi aus diesen beiden Geschäftsmodellen, das ist für mich das Spannende, den strategischen Zugang einerseits zu haben und auf der anderen Seite Produkte anbieten zu können. Ja, übrigens auch über die Agentur anbieten zu können, wo wir sagen, das kostet jetzt nicht so viel. Kannst du machen, schließt doch mal ein Jahresabo in Anführungsstrichen bei Ausbildung.de ab. Und das hat sich im Rückblick ganz gut bewährt, weil das eine natürlich sehr volatil auch auf Marktbewegungen reagiert. Die Agentur da, wo Projektgeschäft halt im Vordergrund ist, wenn der Markt wie im Moment nicht so pralle ist, weil alle verunsichert sind und vielleicht eher ein bisschen auf der Kostenbremse stehen, das merken wir sofort. Aber im Plattformgeschäft merken wir es nicht. Das läuft deutlich stabiler durch. So.
Du hast ganz am Eingang ja gesagt, du hast damit ein Feld gefunden und machst Dinge, die du wirklich, wirklich willst. Aber wir kennen dich ja von deinem Blog und von deinem Podcast und daraus ist ja mehr geworden als ich bin gut darin, Talente irgendwo zu Bertelsmann zu holen oder zu meinen Kunden zu holen. Du hast ja einen inneren Antrieb, der geht ja auch weiter. Der geht ja im Bergmannschen Sinne auch darum, Arbeit zu etwas zu machen, was wieder mehr Bock macht und die Menschen stark macht. Du bist ja eigentlich genauso ein Getriebener wie viele andere in diesem Space, wir auch. Also erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist. Und wie ja,
das hat ganz viel mit meiner Story zu tun. Ich habe ja eben erzählt, ne, wie sich das entwickelt hat. Und das ist in dem Moment, wo es passiert, ja oft gar nicht mit diesem großen Masterplan. Ne? Also da kommen halt Zufälle dazu, da kommt das richtige Timing dazu, da kommen Chancen dazu. Wenn man rückwärts schaut, was ist der Antrieb, warum ist mir das so wichtig? Also die Zeit, als ich nicht wusste, was soll aus mir werden, da bin ich manchmal schweißgebadet nachts aufgewacht und habe gedacht, verdammt noch eins, da muss doch irgendwas geben, wo ich wirklich Leidenschaft für verspüre. Und da kommt natürlich die Erziehung meiner Eltern mit zum Tragen, was nicht total auf dieser künstlerisch-kreativen Ebene ist, aber doch solche Elemente mit abbildet. Und dieser Wunsch, sowas zu finden, der war schon sehr, sehr groß. Und dann nochmal angetriggert durch meine Frau, die es halt wusste. Also was mich wirklich treibt, ist der Gedanke und der feste Glauben daran, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient. Das ist das Mission Statement von Embrace. Das gilt im Grunde genommen eigentlich auch für meinen Blog und Podcast, weil am Ende bin ich es, der die Dinge da macht, zumindest beim Blog und Podcast, bei Embrace natürlich nicht. Da gibt es ganz viele andere, die das mitgehen, aber die sich hinter dieser Idee versammeln können. Ich glaube, dass die Welt eindeutig ein besserer Ort wäre, wenn das so gegeben wäre. Also nochmal, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Wenn das so wäre, dann sind viele Dinge, die heute eine große Relevanz haben, gelöst. Also beispielsweise die ungleiche Behandlung von den Geschlechtern in der Arbeitswelt immer noch. Oder Ego-Themen. Also, oder das ganze Thema muss jeder unbedingt studieren. Also dieser Akademiker-Wahnsinn. Also wenn du zufrieden bist mit dem, was du machst, getreu Friedrich Bergmann, was du wirklich, wirklich machen willst, dann findest du darin Erfüllung, in diesem Tun. Und das macht dich halt sehr glücklich. Und innerlich dann auch unabhängig. Also diese Entscheidung, die ich zwischendurch so getroffen habe, die habe ich teilweise getroffen, weil ich in mir gespürt habe, ich will das unbedingt und ich bin bereit, dann auch die Risiken dafür in Kauf zu nehmen. Wenn man jetzt zurückguckt, kann man sagen, ja Moment mal, was erzählst du da? Du bist seit 23 Jahren bei Bertelsmann angestellt. Du bist gar kein selbstständiger Unternehmer, mit der Ausnahme von Saatkorn, wo ich aber nicht groß Geld verdiene. Kann man so sehen. Aber dass Embrace so entstanden ist, hatte doch mit Risikobereitschaft was zu tun. Und zu sagen, ich habe eine Idee und die will ich umsetzen. Und das geht ja jetzt auch weiter. Wir bauen das Unternehmen ja gerade deutlich aus. Wir haben gerade Studyflix gekauft und hängen inzwischen bei Bertelsmann Investments mit der Idee, aus Embrace ein neues Wachstumsfeld für den Konzern zu machen.
Also ich selber habe mal kurze Zeit auch bei Bertelsmann gearbeitet und wir hatten, das ist wirklich Zufall, das war jetzt irgendwie nicht geplant, vor kurzem ja den Markus Dohle, ehemaligen Bertelsmann-Vorstand und Chef von Penguin Random House bei uns im Podcast, so eine Collaboration-Folge mit OMR zusammen. Und ich verfolge das Unternehmen, seit ich damals da war, kurz, 96, 97.
Das habe nicht mal ich auf dem Schirm.
Ja, ist ganz egal. Es ist egal.
Was ich
jetzt erzählen wollte, nur weil ich jetzt anfangen kann, darüber zu reden. A, weil wir jetzt frisch diesen Eindruck hatten und B, weil ich dort auch mal gearbeitet habe. Und das ist ja ganz im Sinne von Reinhard Mohn, diese Unternehmerpersönlichkeiten im Unternehmen zu haben. Ne? Menschen, die wirklich ihre Unit, ihr Geschäftsfeld, ihren Aufgabenbereich unternehmerisch führen. Also von daher ist das ja was Unternehmerisches, was du machst. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht das volle Risiko trägst, aber du wirst ja dazu ausgebildet. Ihr Führungskräfte bei Bertelsmann seid dazu ausgebildet worden, so zu agieren.
Naja, nicht umsonst heißt der Claim fürs Employer Branding, create your own career.
Genau.
Das ist ja ein Anspruch auch irgendwie. Ne? Also sei proaktiv, mach dein Ding. Ja.
Wenn du jetzt mal in deinen Ausgangspunkt gehst, wo du sagtest, du wolltest eigentlich Regisseur werden, hast aus Trotz Versicherungskaufmann gemacht.
Das ist eine Christoph-Frage, geil.
Welcher Teil deiner Arbeit, also welche Art von Tätigkeit ist die Tätigkeit, die du wirklich, wirklich willst? Weil als Führungskraft hast du ja dann doch eben verschiedenste Aufgaben.
Also manchmal denke ich, dass ich mit dem Berufswunsch, den ich damals vielleicht so ein bisschen naiv hatte zu Schulzeiten, wo ich mich auch engagiert habe, also das habe ich auch Dinge gemacht in dem Bereich, dass ich gar nicht so weit weg davon gelandet bin. Also das ist ja, heute hat es ja auch viel damit zu tun, zu überlegen, wie entwickeln wir das Unternehmen weiter. Da ist es vielleicht noch ein bisschen abstrakt, ne, mit einem Regisseur in Verbindung zu bringen. Aber nehmen wir mal sowas wie unser jährlich stattfindendes Festival, was ich sehr stark mittreibe. Mhm. Also was ist die Agenda? Was wollen wir da überhaupt erzählen? Wir haben ja jedes Jahr ein anderes Thema. Was sind die Speaker? Wie soll das dramaturgisch aufeinander aufbauen?
Das ist euer Karriere-Event, ne?
Ja, also wir haben dieses Festival nannte sich bis dieses Jahr RC-Festival, aber ab nächsten Jahr heißt es Embrace-Festival, weil wir es einfach breiter aufstellen wollen, nicht nur auf Recruiting bezogen. Das war in der Vergangenheit halt rein Recruiting. Das ist mir aber zu eng, auch wenn man nach vorne guckt, weil ich glaube, es geht um die Themen Mitarbeitende zu gewinnen, Mitarbeitende zu halten. Und dann sind wir auch direkt bei diesem ominösen New Work Begriff, der im Grunde genommen alles mit beinhalten kann, was dafür notwendig ist, eben Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten, möglichst mit dem Anspruch, dass der richtige Mensch an der richtigen Stelle ist und sich da entsprechend wohlfühlt und entfalten kann.
So, und also das ist ja schon auch, mir kommt mal eine zweite Verbindung, also ja, für ein Event braucht man einen Regisseur, aber du brauchst ja auch, der Regisseur sagt ja auch, wer spielt welche Rolle. Mhm. Also du besetzt ja Rollen. Also das ist der zweite Aspekt, der da eigentlich auch passt, ne? Also
ich finde, da gibt's viele Parallelen, die man ziehen kann, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Und so habe ich heute das Gefühl, ich mache genau das, was ich machen will. Und ich habe auch keine Karriereambition in dem Sinne, ich will irgendwas bei Bertelsmann werden, Vorstand oder so. Ich will genau das machen, was ich tue. Und das soll einfach wachsen. Und ich habe natürlich eine Mannschaft inzwischen, Viele von denen sind schon sehr, sehr lange mit mir unterwegs. Natürlich gibt es auch immer mal einen Wechsel oder so, aber es gibt schon 2, 3 Leute, mit denen ich über 20 Jahre zusammenarbeite, auch in unserer Führungsmannschaft. Dann gibt es ein paar neue, die dazugekommen sind. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man als Führungskraft intern berechenbar ist, im Sinne von authentisch zu sein. Ich versuche keine Rolle zu spielen. Es wäre mir viel zu anstrengend. Ich versuche möglichst so zu sein, wie ich bin und damit auch für meine Mitarbeitenden berechenbar zu sein. Im Markt, da muss das nicht so sein. Also da kann man durchaus auch mal mit einer Überraschung um die Ecke kommen, jetzt im Kauf von StudyFlix. Insofern mache ich genau das, was ich machen will. Und wenn es so weitergeht, bin ich einfach froh.
Sehr gut. Wenn du magst, öffne doch mal ein bisschen deine Wundertüte. Was glaubst du, was muss gegeben sein, damit man Menschen so einsetzt, dass sie wirklich die Rolle und den Arbeitgeber finden können, den sie verdienen? Habt ihr bestimmte Tools, die ihr einsetzt, bestimmte Werte, an die ihr glaubt? Also was ist so deine Magic Formula?
Also eine habe ich schon gesagt, Authentizität. Also das finde ich nicht nur für mich wichtig, das finde ich insgesamt wichtig, dass man offen miteinander umgeht und dass man keine Rollen spielt. Man muss natürlich irgendwie
beide Seiten, ne? Arbeitnehmender und Arbeitgeber, ne? Damit es wirklich passt.
Ich finde auch immer, dass man sich zum Beispiel fachlich über alles streiten kann, konstruktiv. Das finde ich sogar gut, wenn Reibung entsteht und nicht alle dieselbe Sicht haben. Man sollte aber, finde ich, dabei berücksichtigen, dass die menschliche Komponente halt eine andere ist. Also man kann sich ja fachlich streiten und trotzdem danach zusammen was trinken gehen und sich trotzdem irgendwie mögen. Jetzt müssen nicht alle immer die besten Freunde sein, aber ein gutes Arbeitsklima, so ein partnerschaftliches Arbeitsklima, das finde ich total wichtig. Und ich glaube, es muss halt möglich sein, dass Menschen sich auch selbst entdecken. Also man durchläuft ja verschiedene Phasen, war für mich so, also im Werden. Hoffentlich hört das auch nie auf, obwohl man von außen drauf geschaut schon die ganze Zeit lang in derselben Firma ist. Wenn ich auf meine KollegInnen so schaue, dann ist das interessant, wie Leute sich teilweise weiterentwickeln und teilweise vielleicht aber auch sagen, ich bin jetzt an diesem Punkt angekommen. Es muss ja auch nicht jeder zwangsweise immer ganz vorne mitspielen, sondern vielleicht ist es ja auch einfach okay zu sagen, ich habe meine Position gefunden, das passt zu meinem ganzen Leben richtig gut und damit bin ich zufrieden. Also auch das finde ich einen guten Weg.
Geht das heute noch?
Ich glaube, das geht noch, auf jeden Fall. Also sonst wäre der Rückschluss, dass alle Menschen, die vermeintlich einfachere Tätigkeiten machen, unzufrieden sein müssten.
Ja, das verstehe ich. Ich frage mich nur gerade, auch ja innerhalb einer einfacheren Tätigkeit kann man ja ein Flow-Gefühl haben, sich weiterentwickeln, eine andere Aufmerksamkeit drauf haben. Das ist ja, häufig sind es ja Menschen, die sich dann damit auseinandersetzen, wo ist der Sinn? Ich finde ihn nicht. Und dann gibt es aber eben Leute, die gehen in die Tätigkeit rein, ins Doing und finden darin die Erfüllung. Deswegen gerade meine Frage, was ist das, was du...
Ich glaube, dann haben wir vielleicht so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil ich würde sagen, das ist es ja dann auch schon. Und übrigens, was mich sehr beschäftigt, das führt jetzt leider von der Frage etwas weg, Michael. Das ist die Frage.
Fragen sind ja immer nur Anregungen fürs Gespräch.
Also, was mich wirklich beschäftigt, das geht schon fast eher in so eine gesellschaftspolitische Richtung. Ich selbst komme ja, bin alterstechnisch aus einer Generation, wo man zumindest darauf hoffen konnte, wenn ich mich genug anstrenge, dann kann ich so ein typisch deutsches Leben mit eigenem Häuschen, Familie, in Urlaub fahren. Das kriege ich hin.
Kriegt man durch Fleiß hin. Ne?
Das kriegt man durch Fleiß hin. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das schon klappt. Ich glaube, dass wir inzwischen an einem Punkt sind, wo jüngere Menschen, ich bin ja selber Vater, habe 4 Kinder, vielleicht gar nicht mehr so denken können. Also vielleicht müssen die einfach sagen, ja, das geht so gar nicht.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top-3 Führungsebenen zu besetzen. Also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen. Ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool. Den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu 35%. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen. Und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service, der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was Headgate euch möglich macht, und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de/newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also, auf head-gate.de/newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
Und das besorgt mich total.
Bestätigt bekommen von zwei Seiten, auch mit Tristan Hawks im Podcast, der das von dem Zukunftsinstitut, der hat das sehr klar dargelegt, dass das demografisch sehr schwer wird für Gen Z. Bei den Millennials, also wir rutschen noch so mit rein, wobei ich muss sagen, ich habe jetzt auch oder noch zwei Krisen miterlebt, eine noch vor Job, zwei so im Job, wo man dann auch sagt, Mensch, da wird jetzt gerade doch auch echt was vernichtet. Mhm. Also, und der Blick drauf, ne, wie so typisch deutsch ist ja nicht so Arnold Schwarzenegger, der in Kalifornien eigentlich lieber geboren werden wollte, sagt, sleep faster und dann geht's schon. sondern dann ist man so, okay, wie kann das gehen? Und ich teile den Eindruck, bei den Jüngeren haben wir das Feedback von einigen, die sagen, nee, wozu soll ich mich denn jetzt noch anstrengen, wenn das nachher hinten nicht
rauskommt? Wenn das Versprechen nicht eingehalten wird. Ne? Ja. Ich kann das total nachvollziehen und ich habe ja in dieser HR-Fraktion ganz viel mit diesen Generationsdebatten auch zu tun. Als Blogger habe ich das Spielchen, spiele ich natürlich da manchmal auch mit, weil es so schön einfach ist, aber ich glaube, dass das ganz schwierig ist, wenn ältere Semester irgendwie die Lanze über jüngere Menschen brechen, weil wir einfach gar nicht in deren Lebensrealität sind. Also das weiß auch jeder, glaube ich, der Kinder hat. Also es ist ja oft, wenn du mit Menschen sprichst, nur businesstechnisch aus einer Altersstruktur, ich sag mal 50 aufwärts, da hört man ja manchmal auch Sprüche, die müssen sich auch mal anstrengen und ich musste mich auch durchbeißen.
Das war ja schon immer so. Das ist ja zurückverfolgbar. Es gibt ein Zitat, was Aristoteles zugeschrieben wird, der auch schon sowas gesagt hat. Ja. Ne? Und das ist immer, die älteren Generationen sagen den Jüngeren immer nach, dass sie nichts taugen. So. Mhm. Totaler Quatsch natürlich. Aber
ja, der große Unterschied ist halt, wenn du jetzt jünger bist, du wirst erstens ja ganz anders groß, kann man am Beispiel Digitalisierung gut festmachen. Also es ist halt alles anders bei 20-Jährigen, wie groß geworden sind wie bei 50-Jährigen. Das ist ja logisch. Die ganze Welt hat sich verändert. Aber was mir halt auffällt ist, dass wenn man in der gleichen Altersgeneration jetzt die Älteren untereinander spricht, dass man die gleichen Maßstäbe ansetzt. Mhm. Nur die Maßstäbe sind gar nicht mehr die gleichen. Das ist eine andere Welt geworden und der Ausblick nach vorne ist halt auch ein anderer. Ich neige sehr zum Optimismus normalerweise und denke halt natürlich, wir haben eine demografische Entwicklung, die eigentlich erstmal so aussieht, wenn man jetzt kurzfristige Dellen mal nicht betrachtet, sondern langfristig schaut, was wird wohl die nächsten 10 Jahre so passieren, dass wahrscheinlich niemand, der wirklich Bock auf Arbeit hat, keine Arbeit finden wird. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Nur das Versprechen dahinter ist halt ein anderes. Also, und wenn das so ist, dass dann vielleicht andere Themen im Leben eine ganz andere Gewichtung bekommen. Also Freundschaften, Hobbys, Familie. Das kann ich total nachvollziehen. Und ich würde immer empfehlen, sich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen und ernsthaft in den Dialog zu gehen, um zu verstehen, was sind eigentlich die Gedanken dahinter. Eine pauschale Aussage wie die junge Generation ist faul, das ist ziemlich einfach und billig, das so zu sagen.
Was waren da so deine Aha-Momente, wenn du jetzt sagst, du hast selber Kinder, du bist viel auch in dem Bereich unterwegs, wo du sagst, boah, das waren für mich jetzt mal so Turning Points, wo ich gemerkt habe, da scheint was andere, eine andere Energie dahinter zu sein, aus welchen Gründen auch immer.
Naja, das sind vor allen Dingen, also meine Kinder sind momentan 11, 13, 19 und 22. Und ich nehme mal die 22-Jährige. Und wenn ich mir deren Freundeskreis so anschaue, der tickt halt schon natürlich total anders, als ich mit meinen Freunden mit 22 unterwegs war. Also ein völlig anderes Bewusstsein für diese Welt, auch für die Themen Nachhaltigkeit. Das mich überhaupt nicht interessiert, als ich 22 war. Da habe ich überhaupt gar nicht, also behaupte ich mal, gar nicht richtig drüber nachgedacht. Aber auch Fragen wie, wie viel Zeit will ich eigentlich in etwas investieren, um mir hinterher materielle Dinge erlauben zu können? Das ist, erlebe ich, nicht so präsent, wie ich das bei uns damals wahrgenommen habe. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das ist Erlebnis A oder B, sondern das ist halt die ständige Auseinandersetzung mit der Altersgruppe.
Ich komme nochmal auf Fridtjof Bergmann zurück, auch weil du ihn so früh in die Diskussion gebracht hast, wirklich, wirklich wollen, ist ja für mich so, er ist einer der Mitbeeinflusser dessen, dass wir das Thema Purpose auch beim Thema Employer Brand verwenden. Wie stehst du zum Thema Purpose? Glaubst du, Purpose ist ein Treiber für junge Menschen, für oder gegen einen Arbeitgeber? Also wenn quasi der Purpose nicht stimmt, wird es auch nichts mit dem Job? Oder wie siehst du das Thema?
Also ich glaube jedenfalls, dass Purpose nicht egal ist. Ich glaube und weiß aus Studien, dass es Elemente gibt, die einen Purpose zumindest kurzfristig auch übertrumpfen können. Das wollen viele gar nicht hören, aber Gehalt ist durchaus etwas, was kurzfristig, vielleicht auch mittelfristig eine andere Wirkung haben kann. Aber unterm Strich bin ich der festen Überzeugung, dass eine Sinnhaftigkeit immer deutlich besser ist als keine Sinnhaftigkeit. Das ist ja, also das ist ein No-Brainer eigentlich. Ja, ne? Aber wenn man da so drauf guckt, und ich musste eben schmunzeln, als du die Frage gestellt hast, so nach dem Motto, inzwischen wird ja auch bei Employer Branding über Purpose geredet. Ganz ehrlich, ich glaube, dass im Marketing viel später angefangen wurde, über Purpose zu reden, als beim Employer Branding, weil das da so nahe liegt. Also ich mache halt jeden Tag irgendwas. Wenn wir jetzt bei Arbeitskräften sind, die irgendwo in einem Discounter an der Kasse sitzen, da habe ich meine Zweifel, ob diejenigen das wegen dem Purpose-Thema machen. Aber wenn der Discounter sich nachhaltig aufstellt, das schadet auf gar keinen Fall.
Ja.
Ich glaube, bei anderen Bereichen kann es durchaus auch entscheidend sein, den Purpose nach vorne zu stellen. Vielleicht noch einen Satz dazu. Seit dem Ukraine-Krieg merkt man auf einmal, dass Firmen, die jahrzehntelang völlig verpönt waren, auf einmal attraktiv werden in bestimmten Zielgruppen. Also Rheinmetall ist als Arbeitgeber in Rankings auf einmal relativ weit oben.
Ja, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das Image der Bundeswehr und die Bereitschaft für die Bundeswehr zu arbeiten auch wieder steigt. Ne? Wenn man sagt, hey, wir brauchen irgendwie eine Armee, die uns auch verteidigen kann.
Also das ist jedenfalls nicht vom Zeitgeist entkoppelt, glaube ich. Ne?
Ja, ich finde immer dieses Beispiel gut, dass man zum Beispiel Putzkräften, der Beruf, der am allerwenigsten in Gefahr ist, auf kurze Zeit von AI oder Robotics ersetzt zu werden, weil viel zu teuer, das zu ersetzen. Also Putzen ist ein Thema, was noch lange, lange Jobs garantiert. Wird ja bei uns in der Image-Skala weit unten bewertet. Aber wenn man zum Beispiel in einem Krankenhaus dem Team den Purpose vermittelt, pass auf, das Schlimmste, was im Krankenhaus passieren kann, ist, dass Keime reinkommen und Menschen, die eigentlich was Leichtes haben, dann schwer krank machen und du hilfst hier, dass wir hier unter besten Bedingungen Menschen heilen können, dann kann auch ein Job wie Reinigung in einem Gebäude zu einem Job mit Purpose werden. Also ich glaube schon, dass man da auch, genauso wie du gesagt hast, bei einem Discounter, der auf einmal sagt, wir wollen jetzt in Nachhaltigkeit im Bio und wo dann auch die Kassiererin stolz ist, für dieses Unternehmen zu arbeiten, dass man genau wie man das Thema New Work nicht als Elite-Thema, darf ich zu Hause arbeiten oder nicht, ne? Was ja nur die Bürokräfte, aber nicht die in der Fläche, in der Pflege, am Fließband, in der Logistik betrifft, dass man auch Purpose nicht zu einem elitären Thema macht und sagt, ja, das können sich dann vielleicht so ein paar Studierte erlauben, ihr Unternehmen auszusuchen, ob es einen guten Purpose hat oder nicht. Ich finde, das verdient jeder.
Also wie ich eben sagte, meine Meinung ist, mehr Purpose ist immer besser als weniger Purpose, aber Purpose ist wahrscheinlich nicht immer...
Kein kurzfristiger Treiber.
Ja, und auch nicht der einzige Grund, warum ich zu einem Arbeitgeber gehe.
Stichwort, ich habe keine Zahl im Kopf, aber das würde mich interessieren, welche Rolle spielt Connection, Verbindung mit anderen Menschen? Weil ich habe die ganze Zeit, als ihr das Beispiel jetzt gebracht hattet, ich habe eine Kassiererin in einem Supermarkt, in den ich ständig gehe, die kennt meinen Namen, den Namen meiner Kinder, wir unterhalten uns ständig, ich habe sie gestern auf der Straße getroffen, noch einen schönen Abend gewünscht. Und so Connection in der Nachbarschaft. Also das ist in der Großstadt eigentlich nicht so üblich. Alle versuchen immer anonym irgendwo reinzukommen. Und das ist ja nun ein Wert, den haben wir in der Pandemiezeit bemerkt, der ist sehr viel wert. Also wo steht der?
Da kenne ich jetzt keine Studie dazu, wo ich jetzt sagen könnte, Connection bedeutet dies oder das. Mhm. Ich bin generell auch immer nicht so ein Freund von solchen Aussagen. Am Ende geht es doch darum, und so verstehe ich übrigens auch New Work, herauszufinden, was individuell Relevanz hat. Mhm. Ja. Und du hast halt die ganz große Herausforderung, die individuellen Bedürfnisse der unterschiedlichsten Menschen mit organisationalen Erfordernissen und Bedürfnissen irgendwie übereinzubringen. Mhm. Und die Welt, wie sie sich verändert durch die technologische Entwicklung, aber auch durch Erfahrungen in der Pandemie, Technologie hätte es ja vorher auch schon möglich gemacht, hybrid oder remote zu arbeiten, haben ja viele bezweifelt. Heute sind halt andere Arbeitsmodelle möglich, die verändert sich halt. Und damit eben auch die Möglichkeiten, wie man mit diesem Übereinbringen von Individualität und Organisation eigentlich agieren kann. Mhm. Und das ist... So nervig das ist aus einer Führungsperspektive, das ist halt oft ein individueller Aushandlungsprozess.
Ganz schön aufwendig.
Und übrigens, was daran sehr interessant ist, wir haben in Deutschland ja das Betriebsverfassungsgesetz. Man muss sich mal überlegen, zu welchen Zeiten das geschrieben wurde, also von wann das ist. Ich erlebe manchmal...
Von wann ist das? Adenauer? Oder?
Ich kann die Zeit nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall Nachkriegszeit und jedenfalls nicht in den letzten 5 Jahren grundsätzlich verändert worden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir nach einem Regelwerk agieren, was in die heutige Zeit gar nicht mehr so reinpasst. Also da werden Leute für irgendwas beschützt, wo man sie gar nicht beschützen muss. Ich finde es ja gut, wenn Betriebsräte sozusagen auch die Rechte der Mitarbeitenden berücksichtigen. Aber auch da muss man sich ja fragen, hat sich da nicht ganz viel verändert? Und durch die neuen Möglichkeiten müssten wir doch auch eigentlich das alles überarbeiten und neue Regelwerke für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen, entwickeln.
Ihr dürft jetzt wetten, von wann es ist. Ich habe gegoogelt gerade.
1952.
Ich hätte auch so Anfang 54, hätte ich gesagt.
Ihr seid echt Profis. In Kraft treten am 14. November 1952.
Michael, wow, 10 Punkte an dich.
Letzte Neufassung vom, okay, wow, letzte Neufassung 63. vom, nein, 15. Januar 1972. Are you fucking kidding?
Ja, aber das ist halt ein Punkt. Genau. Ne? Und wir bewegen uns teilweise in Regelwerken, die für die heutige Zeit gar nicht mehr passen. Ja, und dieses aufs Individuum Rücksicht nehmen, das aus einer Führungsrolle, Sauernstein. Ich muss ja mit jedem Einzelnen sprechen. Das Interessante ist nur, da kannst du jeden CEO wahrscheinlich weltweit fragen, bei den 3, 4, 5, 6 Top-Führungskräften, da war das ja immer schon so. Mhm. Ne? Weil wer da ganz oben mitspielt, der hat in der Regel auch viele Angebote. Und jetzt bewegen wir uns auf den Arbeitsmarkt, guck dir die Logistikbranche an, wo eben auch nicht die ganz oben in Anführungsstrichen mitspielen, eben auch mehr Möglichkeiten bekommen. Mhm. Das heißt, lass mich das eben noch zu Ende sagen, wenn du die haben willst, diese Leute, und halten willst, ja, da hilft ein Purpose, Da hilft auch eine vernünftige Bezahlung. Ich glaube, vor allen Dingen hilft Wertschätzung und wirklich verstehen, was diesen Menschen treibt.
Ja.
Und die Antwort ist natürlich vielfältig.
Mhm. Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Nein, finde ich aber total nachvollziehbar. Mhm. Also ich glaube, ein wirklich, also A, glaube ich daran, ein Unternehmen, was einen Purpose hat, was sowohl eine Relevanz hat für die Consumer-Brand als auch für die Employer-Brand, Klammer auf, wie zum Beispiel eine Edeka mit Wir lieben Lebensmittel. Ne? Also für mich ein fantastisches Beispiel, was nämlich Menschen im Supermarkt echt stolz macht, dafür zu arbeiten. Weil wie diese Menschen auch in der Werbung gezeigt werden, die sich an Endverbraucher richtet und so weiter. Also das glaube ich.
Das zieht sich übrigens bis in die Zentrale rein, wenn sie dann von ihrem Fruchttempel sprechen und ja, so. Das ist schon... Ich habe einen Two-Times-Call. Du erklärst, was das ist.
Ich erkläre das gleich. Ich mache kurz den Satz zu Ende. Christoph, bis...
Ich bin hiermit raus.
Wir sehen uns.
Alles klar.
Alles klar. Ich erzähle dir jetzt erstmal, was ein Two-Times-Call ist, ganz kurz. Two-Times-Call kennen einige unserer Hörerinnen und Hörer. Wenn Christoph 2-mal angerufen wird, dann kann er das auf seinem Handy sehen. Das ist dann ein Notfall und dann verlässt er sofort den Raum, weil die Menschen, die wissen, dass er so zu erreichen ist, das nicht missbrauchen. Also es wird irgendwas Wichtiges sein. Ich glaube, dass... Marken, die es schaffen, beides, die Erfordernisse, Kunden zu gewinnen und Mitarbeitende zu gewinnen, über eine starke Marke, das ist eine gute Voraussetzung ist. Und ich bin voll bei dir, dass es aber dann wesentlich ist, das auch im Detail zu leben, umzusetzen. Und dazu gehört eben eine ganz individuelle Behandlung. Also finde ich total, kann ich total nachvollziehen. Jetzt habe ich einen Bereich, den ich noch gerne ansprechen möchte. Du hast jetzt so viel über das Thema gelesen, gehört. Du arbeitest seit über 20 Jahren in dem Bereich. Mich würde interessieren, was du von diesen vielen Eindrücken, die du bekommen hast und von dem vielen, was du gelernt hast, auf dein eigenes Führungsverhalten adaptiert hast. Ne? Also Führung ist ja auch was sehr Individuelles. Wir haben ganz unterschiedliche Führungsstile. Wir haben, wenn man eine Firma nimmt wie Microsoft, finde ich immer irre. Am Anfang war da so ein Bill Gates, so ein eher nerdiger Typ. Dann kam da mit dem Steve Ballmer so eine Sales-Maschine. Und jetzt mit dem Satya Nadal ein eher, also Introvert und völlig unterschiedliche Typen. Alle drei haben dieses Unternehmen irgendwie erfolgreich geführt. Also ich glaube daran, dass Führung auch was Individuelles ist. Aber mich würde interessieren, wie führst du dein Unternehmen, was ja auch mittlerweile über 300 Menschen beschäftigt? Was ist dein Führungsstil?
Ich habe dazu eben schon das zentralste Wort gesagt.
Authentizität, dieses schwierige Wort.
Ich vertue mich normal nie damit, weil ich das in meinem eigenen Podcast auch so oft sage. Jetzt habe ich mich hier verhaspelt. Aber ich glaube, das ist der Kern dessen. Und dann eine gewisse, aus dieser inneren Beschäftigung und auch aus dem inneren Glauben an das, was ich für richtig halte, eine gewisse Überzeugungskraft, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Was ja eben dieses schöne Beispiel genommen, ganz unterschiedliche Menschen, die ein Unternehmen, dasselbe Unternehmen, auf ihre Art und Weise halt erfolgreich machen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist der Schlüssel dazu? Wahrscheinlich, dass die sehr genau wissen, wer sie sind und sich so verhalten. Mhm. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist mir auch im Laufe der Jahre immer klarer geworden. Das gilt ja übrigens nicht nur für das Leben als Führungskraft, sondern auch, wie man wahrgenommen wird, auch übrigens als Podcaster, wie man da agiert, wie man wahrgenommen wird, wenn man dann irgendwie im privaten Kontext irgendwo unterwegs ist. Und ich habe mir vor langer Zeit gesagt, ich möchte keine Rollen spielen.
Das finde ich schön, das ist schön, dass du nochmal sagst.
Das geht nicht immer, ne? Also, weil manchmal gibt es politische Konstellationen, wo du halt dann doch vielleicht mal einen Kompromiss machen musst. Aber im Großen und Ganzen erlebe ich, dass das Leben für mich zumindest total vereinfacht. Das ist, glaube ich, mein absoluter Kernbelief.
Wir haben bei uns mal im Podcast eine Führungskraft, die ich sehr bewundere, zu Gast gehabt, Carsten Kühn. Der ist Vorstand Marketing und Personal bei Hornbach.
Das ist eine spannende Mischung.
Mein Dreamjob. Falls ich nochmal irgendwann, falls da draußen jemand denkt, ich sollte doch nochmal wieder in ein großes Unternehmen gehen, das wäre mein Job. Und er hat zwei ganz entscheidende Sachen gesagt. Also einmal hat er gesagt, wir verstehen unser Unternehmen nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Und der zweite Satz, den er gesagt hat, der mir hängen geblieben ist, ich, Carsten Kühn, habe Leute eingestellt, weil sie etwas ganz Bestimmtes können. Und das, was sie können, können sie so viel besser als ich. Also warum soll ich ihnen im Weg rumstehen und ihnen erklären, wie sie ihren Job machen sollen? Ich bin dafür da, ihnen den Weg frei zu machen. Und ohne das Wort Servant Leadership benutzt zu haben, sagt sie, das ist ein Servant Leader. So ist das. Ist das ein Begriff, mit dem du, das ist ja auch ein alter Begriff, Servant Leadership, kannst du damit was anfangen?
Da kann ich sehr viel mit anfangen. Es ist, glaube ich, hilfreich, wenn man weiß, was man kann und vor allen Dingen, wenn man auch weiß, was man nicht kann.
Ja.
Und sich nicht anmaßt, das unbedingt immer tun zu wollen, was man nicht so gut kann. Ich habe im Laufe der Jahre, und ich habe ja eben schon mal angedeutet, ich arbeite mit verschiedenen Leuten wirklich schon lange zusammen, immer darauf geachtet, da Menschen zu haben, die Stärken abdecken, die ich bei mir nicht so sehe. Und Menschen zu haben, die sich trauen, Widerspruch zu geben. Das macht es natürlich anstrengend, weil man alles Mögliche immer aushandeln muss, immer diskutieren muss. Ich glaube aber, dass am Ende die besseren Ergebnisse dabei rumkommen. Du bist vielleicht etwas langsamer, du hast aber verschiedene Perspektiven in Entscheidungen drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass du was übersiehst, ist natürlich deutlich geringer. Und in der Zeit, in die wir uns reinbewegen, die immer komplexer wird, immer dynamischer wird, ich glaube, da brauchst du eine Vielfalt von unterschiedlichen Sichtweisen im Leitungsteam. Ja. Das heißt, ich weiß oft, wenn es um so Personalentscheidungen geht, das wird ganz schön anstrengend mit der Person. Aber in der Regel habe ich mich dann immer dafür entschieden und bin damit gut gefahren.
Das ist wie beim Training, ne? Das ist anstrengend und danach fühlt es sich dann aber besser an, als wenn man eben nur einmal ums Haus gegangen ist, ja. Gero, New Work hat ja auch ganz viel mit Technologie zu tun. Schon Fridtjof Bergmann hat ja die bahnbrechenden technologischen Entwicklungen, die er damals in den 80er Jahren schon vorhergesehen hat, so als den Antreiber für das neue Arbeiten gesehen. Christoph ist mit seiner Firma Blackboard ja auch sehr früh auf diesen Zug aufgestiegen, nicht nur mit dem Thema Cloud-Technologie, sondern auch jetzt immer mehr mit dem Thema AI und den Technologien, die wir erwarten, ne? Microsoft wird irgendwie Copilot einführen, Google hat ein entsprechendes Produkt. Wie stehst du zu dem Thema? Wie sehr beschäftigst du damit? Was hast du schon so in deinem Alltag?
Ach, das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein bisheriges Berufsleben. Das erste, was ich bei Bertelsmann gemacht habe vor 23 Jahren, war ein Bewerbermanagementsystem nicht nur einzuführen, sondern zusammen mit einer Bertelsmann-Tochter auch zu entwickeln. Also wirklich zu programmieren, umzusetzen, einzuführen. Hat dann 17 Jahre lang im Konzern funktioniert. Aber das nur am Rande. Heute mit Embrace sind wir natürlich gerade im HR-Tech-Kontext sehr, sehr stark unterwegs. Und das mache ich auch mit meinem Blog und Podcast Saatkorn. Da habe ich vor etwa anderthalb Jahren angefangen, so eine Art Landkarte zu erstellen, so ein HR-Tech-Overview, was eigentlich in der Dachregion so los ist. Und damals war ich ganz stolz und dachte, super, kennt sich gut aus, kommt auf über 260 Firmen, waren das in der Erstausgabe. Und ich dachte, damit kenne ich wahrscheinlich 85%, vielleicht sogar 95% des Marktes, weit gefehlt. Ich habe das dann gepostet auf LinkedIn samstags morgens und habe sonntags abends wieder in meinen Mail-Account reingeschaut und der ist regelrecht explodiert, weil sich über 200 Unternehmen gemeldet haben. Wir fehlen da auf dieser Landkarte und trag uns doch mal nach. Habe ich dann gemacht, gibt jetzt alle drei, vier Monate etwa eine Neuauflage. Die letzte ist jetzt gerade rausgekommen. Da sind jetzt knapp 500 Unternehmen drauf. Und ich versuche die zu clustern in Recruiting und Retention. Retention nochmal unterteilt in Gebiete wie Weiterbildung oder Gesundheitsmanagement. Aber auch HR-Admin oder HR-Suites. Also da passiert unglaublich viel. Mhm. Und die technologische Entwicklung schreitet halt ja mit Riesenschritten voran. Und das lässt natürlich, hinterlässt auch große Spuren in dem ganzen Personalbereich. Mhm. Ne? Stichwort Matching etc.
Also man muss ja nur angucken, mit Personio haben wir jetzt eine Company am Start, die vielleicht aktuell nicht mehr dieselbe Bewertung bekommen würde wie bei der letzten Finanzierungsrunde, aber ein ganz tolles Unternehmen mit einem ganz tollen Produkt, kann ich sagen, weil wir mit meiner Agentur Think dort auch Kunde sind. Aber es gibt eben auch wirklich viele, viele kleine Spezialanwendungen. Wir haben hier bei uns im Podcast mal einen jungen Mann gehabt, einen Architekten, der ein sehr ambitioniertes Startup gegründet hat, Deep Tech wirklich fürs Thema HR, der wirklich mit einer Kombination aus Befragung und Datenpunkten, und zwar Nutzungsdaten von Software plus Bewegungsmelder, Temperaturmelder, also alle möglichen Daten und damit dann Vorhersagen machen wollte über das Wellbeing. Also bis hin zu so Sachen, du hast bei Männern 40 bis 45 in deiner sowieso Abteilung ein DIY-Problem. So, oder wenn du deinen Mitarbeitern einen zweiten Monitor kaufst, dann steigt die Produktivität um 5%. So, Haufe hat eine Software zum Thema Mitarbeiter und Teamführung. Was hast du ein paar, wo du sagst, da lohnt sich's mal hinzuschauen, das könnte eine Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer sein, wo man mal hingucken kann?
Also ich habe ein paar Themen eigentlich. Mhm. Jetzt einzelne Anbieter würde ich ungern erwähnen, aber dieses ganze Thema Wellbeing spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Das hast du jetzt schon erwähnt. Was ich mega spannend finde, ist alles, was rund ums Thema Feedback geht. Also diese Idee, wir machen mal eine Mitarbeiterbefragung alle 3-4 Jahre, wie das vor 10 Jahren Usus war, die ist wirklich ausgestorben. Also eigentlich geht es ja darum, kontinuierlich Sentiments zu messen, kontinuierlich herauszufinden, wie geht es eigentlich dem Team. Und also da kann ich jetzt an der Stelle mal sagen, wir arbeiten selber in der Agentur da an der Stelle mit Office Vibe, aber es gibt andere Player, die das auch anbieten.
Erzähl, Office Vibe habe ich noch nie mitgearbeitet. Erzähl mal ruhig, wie es funktioniert, was haben die für eine Philosophie?
Also die Idee dahinter ist, dass du im Grunde genommen wöchentlich per Zufallsgenerator Fragen ausgespielt bekommst. Das sind immer 10 Fragen, die jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin beantworten sollte in der Woche. Das geht aber ganz schnell. Das sind also mit so Schiebereglern, also es sind keine offenen Fragen.
Also niedrigschwellig.
Du kannst Text ergänzen, wenn du willst. Machen die wenigsten. Aber das ist also überhaupt nicht zeitaufwendig, aber du hast eigentlich kontinuierlich so als CEO einen Blick drauf, wie geht's der Firma eigentlich? Mhm. Oder wie geht's einzelnen Bereichen innerhalb der Firma? Ja. Und das ist super gut. Die ermittelt auch einen ENPS-Score, also in dem Fall Employee Net Promoter Score. Würden die Mitarbeitenden die Firma weiterempfehlen? Das ist natürlich jetzt nicht ganz so unwichtig.
Super, ja.
Genau. Und das sind halt so Geschichten, die ich wirklich mega gut finde. Diese ganze AI-Diskussion ist natürlich in HR auch riesig. Interessant ist, dass eigentlich an der Stelle Berufsbilder angegriffen werden, von denen man das vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht so gedacht hätte. Also gerade im Kreativbereich machen sich ja viele gerade Sorgen, ne? Da wo es um Texten geht, da wo es um die Erstellung von Bildern geht, von Grafiken, von Videos. Und das ist eine spannende Entwicklung. Auf der anderen Seite musste ich schmunzeln. Ich habe neulich auf LinkedIn so einen Post gesehen. Da hatte sich jemand 5 aktuelle große Employer-Branding-Kampagnen rausgesucht und nur die Bilder gezeigt. Die sahen alle gleich aus. Ich habe drunter geschrieben, die nutzen wahrscheinlich alle Dell oder irgendwas Vergleichbares. Ich glaube halt, am Ende ist es so, Technologie ist super. Aber der Unterschied ist eigentlich, dieser X-Faktor ist eigentlich der Mensch, ne? Und deswegen glaube ich, dass der Mensch auch in den Kreativbereichen weiterhin eine sehr große Rolle spielen wird. Wenn alle die gleichen Tools nutzen, warum sollte dann also das Ergebnis so deutlich unterschiedlich sein?
Also es ist ganz, ganz interessant. Wir haben letzte Woche ein ganz spannendes, so ein New Work-Frühstück gemacht. Meine Agenturgruppe, ich sage immer noch meine, ich bin streng genommen, haben wir die Firma verkauft. Ich bin aber der Firma immer noch verbunden als Advisor und da haben wir Vitra dabei gehabt. Wir haben aber auch Blackboard dabei gehabt, einen Kollegen von Christoph, und waren 2 Vorträge, also es heißt Work and Progress. war der Titel der Veranstaltung. Vitra hat über Räume gesprochen, der Kollege von Christoph über ChatGPT und meine Kollegen über Employer Branding, ganz tollen Vortrag, und den zweiten dann über, wie geht eigentlich Kreativität und AI zusammen. Und die Mieke Hase, das ist die Geschäftsführerin Kreation, also die Designerin unserer Designagentur, die hat ein Portfolio aufgebaut auf Instagram mit verschiedenen Identitäten in den letzten Monaten seit Dezember. Sie hat 2 Wochen Krankheit genutzt, um sich da mal voll reinzubohren. Sie hat 44.000 Bilder gepromptet seitdem. Und wenn du das anguckst, was sie da macht im Vergleich zu Leuten, die eben auch mit AI rumfummeln, aber eben vielleicht nicht Designer sind, das ist so Lichtjahre besser. Und deswegen bin ich voll bei dir. Ich glaube einfach, ja, die Tools werden dann wieder angleichen und der Unterschied wird dann wieder vom Mensch gemacht. Also das ist meine feste Überzeugung.
Ist das nicht wunderbar beruhigend? Ja, also ich finde das eigentlich ganz klasse. Ja. Denn also die schlaue Anwendung von Technologie ist sicherlich das, was der Weg in die Zukunft ist. Aber die menschliche Kreativität, das menschliche gewisse Etwas, was dazukommt, das wird, denke ich, auch weiterhin den Unterschied machen. Ja. Im Recruiting sowieso. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen, außer bei bestimmten Berufsgruppen, ne? Also wo man ganz klar sagen kann, wir machen ein automatisches Matching, ja, passt. Und dann machst du hier den Job, der nicht besonders qualifiziert ist, dann in dem Fall wahrscheinlich mal eine Zeit lang. Da kann ich mir das schon vorstellen. Aber da, wo sich hochqualifizierte Menschen für einen Arbeitgeber entscheiden müssen, glaube ich, gehört immer ein Mensch mit in den Prozess.
Ich habe auch ein Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt, neulich in einem Projekt mal seit vielen, vielen Jahren den Satz wieder gehört, also wir haben nicht für die Firma gearbeitet, aber der Satz war so, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ne? Zusammenhang mit dem Wissen, was große Firmen über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte anhäufen, ob das jetzt Patente sind, ob das Verträge, was auch immer sind, Erfahrungen, Kundenberichte, Kampagnen, also alles, was so ein Unternehmen dann gemacht hat. Und wenn man sich dann die Frage stellt, wir kombinieren jetzt AI-Algorithmen mit dem Wissen, was in Firmen ist, was das für Möglichkeiten auch fürs Thema Corporate Learning gibt. Wie siehst du das? Glaubst du da, dass AI da auch einen großen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir Corporate Learning organisieren, machen?
Das kann ich mir schon vorstellen. Also immer da, wo es darum geht, erstmal gewisse Grundlagen zu schaffen oder vielleicht zusammenzusammeln, was überhaupt da ist, was eine Irrsinnsaufgabe wäre. Ne? Also wenn man sich jetzt so einen Konzern vorstellt wie Siemens und man sagt, wir suchen jetzt mal alle Patente zusammen, die wahrscheinlich ja auch international verteilt sind. Das ist ja eine Heidenaufgabe, wenn man das mit Menschen löst. Aber die Grundaufgabe sozusagen einer Technologie zu überlassen und dann zu sagen, so, das ist es. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, da kommen dann wieder Technologie plus Mensch zum Einsatz.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
das
genau.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, es passiert ja auch schon, wenn man sich anschaut, wie sich Learning und Training die letzten Jahre so entwickelt hat, auch durch Corona getrieben. Diese Idee, wir schicken mal alle in ein nettes Hotel mit hoffentlich nettem Essen und hören uns 2 Tage Frontalvorträge an. Die ist ja schon lange passé und ich glaube, die hat also wirklich endgültig einen drüber bekommen durch Corona, wo dann halt festgestellt wurde, dass man mit schlau gemachten virtuellen Ansätzen in Kombination mit sehr selektiven On-Premise-Trainings große Erfolge erzielen kann. Das kann man sich natürlich weiter in der Richtung vorstellen. Mhm. Aber auch da glaube ich halt, dass du nicht alles technologisch ersetzen kannst. Es ist schon eine Sondersituation, wenn mehrere Menschen in einem Raum sind und sich mit einem Thema befassen. Aber die Grundlage kann halt eine andere sein.
Gero, wir kommen langsam zum Ende. Es ist ein faszinierendes Gespräch mit dir und ich freue mich schon, dich unseren Hörerinnen und Hörern zu präsentieren. Zum Schluss haben wir immer eine Abschlussfrage, aber ich schiebe noch eine ein. Wenn du deinem 18-jährigen Ich aus dem Blick von heute etwas mit auf den Weg geben würdest, was würdest du ihm mitgeben?
Ach, ich würde mir im Großen und Ganzen sagen, bleib dir mal selber treu und vielleicht gehst du eher in deinem Leben gewisse Risiken ein. Das hat bei mir sehr lang gedauert, bis ich mich innerlich so freigeschwommen hatte, dass ich gesagt habe, ich versuche jetzt wirklich das zu machen, was ich wirklich, wirklich will, um jetzt mal Bergmann an der Stelle nochmal zu zitieren. Da habe ich lange für gebraucht. Vielleicht könnte ich meinem 18-jährigen Ich sagen, sei ein bisschen mutiger, fang einfach eher damit an. Aber ansonsten bin ich mit meinem Leben, wie sich es entwickelt hat und wie es gerade ist, sehr, sehr glücklich. Ne?
Schön, ja. Super. Wo willst du noch hin?
Also, Das privat würde ich sagen, da ist schon vieles gut so, wie es ist. Da könnte ich jetzt auch viel drüber sagen, aber beruflich, da gibt es schon ein paar klare Ziele. Also wir haben diese Embrace-Reise, die im Grunde genommen 2011 angefangen hat, im letzten Jahr nochmal deutlich verändert. Wir hängen jetzt im Konzern bei Bertelsmann Investments und sind als eins von drei Wachstumsfeldern in dieser Gruppe definiert für den Konzern. Es gibt noch zwei andere. Digitales Gesundheitsmanagement ist das eine. Und das andere ist Mobile Gaming, also total andere Felder. Und das dritte sind eben wir mit HR Tech.
Super.
Ja. Und da ist so die Idee eigentlich, Embrace einerseits als Impulsgeber zu positionieren. Deswegen machen wir das Festival, deswegen gibt es Webinare oder White Paper. Und Saatkorn fällt da eigentlich auch mit rein. Ne? Das ist ja das, was ich versuche, also inspirieren. Für eine bessere Arbeitswelt. Impulsgeber, das wäre der erste Layer. Der zweite Layer ist Enabler zu sein, also wirklich Unternehmen zu helfen im Employer Branding, im Recruiting, zukünftig vielleicht auch in der Bindung von Mitarbeitenden. Und das dritte ist, wir wollen die Heimat für HR-Tech-Unternehmen sein. Wir haben im Sommer Studyflix akquiriert, das war unsere erste große Akquise. Wir stecken gerade mitten in einer zweiten großen Due Diligence drin, die wahrscheinlich auch dieses Jahr noch abgeschlossen werden wird. Und die Idee ist eigentlich, ein HR-Tech-Ökosystem zu bauen. Die Vision ist so ein bisschen, für jedes HR-Team zunächst mal in Dach einen Andockungspunkt zu liefern. Das muss nicht heißen, dass alle alles mit uns machen müssen, aber die Vision ist eigentlich, dass man mit jedem HR-Team ins Gespräch kommen kann, rund um Attract, Hire und Retention. Und da bauen wir gerade kräftig dran.
Gero, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke dir auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer für das, was du für unser Thema schon geleistet hast. Und ich hoffe, dass du zu den vielen Fans, die du schon hast, noch ein paar neue dazu kriegst. Danke.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. War für mich auch toll, bei euch Gast sein zu dürfen.
Ja, nochmal im Nachgang mit jetzt ein bisschen aus der Puste. Lieber Gero, das war richtig schön, dass du bei uns warst. Sorry nochmal, dass ich raus musste, aber das war Two-Times Call, wie es so ist, unsere harte Regel in diesem Fall. Es ging nicht anders, war nicht zu vermeiden. Aber ich war ja nun mal schon auch zu Gast, wiederum umgekehrt. Es war aber für uns wirklich richtig, richtig großartig, dass du da warst in diesem Sinne. Hier als kleiner Nachsatz von meiner Seite. Und für die jetzt noch zuhört, denkt dran, gebt auch dieser Folge unbedingt eine Bewertung und damit uns auch auf den Plattformen, wo ihr uns gerade hört mit On the Way to New World.